Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin für Promovierende und dein Host hier im Podcast, wo ich Tipps und Strategien mit dir teile, die dir dabei helfen, glücklicher zu promovieren. Letzte Woche war ich im Austausch mit einer meiner Coaches und es ist darum gegangen, dass sie frustriert war, weil sie so das Gefühl hatte, dass alle anderen Leute schneller und besser mit ihrer Promotion vorankommen als sie. Und dann dachte ich, ich habe doch dazu schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die schicke ich ihr zu, also eine Episode, in der ich über das Thema sich vergleichen in der Promotion spreche. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass es noch gar keine Episode über dieses Thema gibt, obwohl ich das sehr, sehr wichtig finde. Und warum ich dachte, dass ich dazu schon was gemacht habe, war, weil ich vor ein paar Jahren schon dazu mal ein paar Newsletter verschickt hatte. Und das habe ich dann einfach in meinem Kopf mit der Podcast-Episode verwechselt. Aber ich finde, es ist jetzt höchste Zeit, dass ich mich diesem Thema sich vergleichen in der Promotion auch im Podcast widme, weil ich glaube, dass sich früher oder später fast alle Promovierenden mal mit anderen Promovierenden vergleichen und das was ist, was ihnen in den seltensten Fällen gut tut. Wahrscheinlich kennst du den Spruch, vergleich dich nicht mit anderen. Und ich finde, dass der zwar durchaus seine Berechtigung hat, aber auf der anderen Seite finde ich die Umsetzung davon so schwer, dass ich finde, dass der Spruch alleine mir eigentlich nicht viel bringt. Und deshalb will ich mir jetzt mal mit dir zusammen anschauen, was eigentlich passiert, wenn du dich vergleichst. Jedes Mal, wenn du dich vergleichst, was dann passiert ist, dass du dich nicht selbst als Maßstab nimmst, sondern die anderen. Das heißt, du schaust, wie schnell die vorankommen, was sie alles schon geschafft haben, was für Ergebnisse sie produziert haben. Und das Problem dabei ist, dass jede Doktorarbeit und jede Promotion vor allem auch einzigartig ist. Und natürlich auch jede Doktorandin und jeder Doktorand. Und das macht meiner Meinung nach Vergleichen wirklich schwer bis sogar unmöglich. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Also nehmen wir an, du fühlst dich schlecht, weil du denkst, dass andere viel schneller mit der Diss vorankommen als du. Aber weißt du auch, wie gut sie sich vielleicht mit ihrem Thema schon vor dem Beginn der Promotion ausgekannt haben? Vielleicht ist es so, dass ihre Doktorarbeit auf der Masterarbeit aufbaut und sie da wirklich schon ein solides Grundwissen haben. Weißt du, wie gut sie sich mit der Methodik auskennen, die sie bei ihrer Dissertation benutzen? Da war es bei mir zum Beispiel so, dass ich mich für meine Doktorarbeit in eine für mich komplett neue Methodik einarbeiten musste und ich hatte damals eine Kollegin, die das Gleiche auch schon durch hatte, also die hat schon ein paar Jahre vor mir angefangen zu promovieren und hat mich dann vorgewarnt und meinte, Marlies, da wirst du ein Jahr dazu brauchen, die Methodik kennenzulernen und anwenden zu können. Und ich habe mir so gedacht, ach ja, so lange kann das nicht dauern. Und es hat aber tatsächlich so lange gedauert. Zwar nicht unbedingt 12 Monate am Stück, aber die vielen Wochen und Monate, die ich so während der Promotionszeit damit zugebracht habe, die haben sich locker am Ende auf ein Jahr aufaddiert. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob die anderen, also die Personen, mit denen du dich da vergleichst, gleich viel Zeit für die Dissertation zur Verfügung stehen haben oder nicht. Also haben die zum Beispiel ein Stipendium oder arbeiten sie? Arbeiten sie an der Uni oder haben sie eine externe Stelle? Wie viel Prozent Stellenanteil ist für die Promotion vorgesehen oder vielleicht auch gar nichts? Haben Sie die Möglichkeit, diese Zeit dann auch wirklich für die Dissertation zu nutzen, die dafür vorgesehen ist oder nicht? Vielleicht können Sie auch die gesamte Arbeitszeit Ihrer eigenen Forschung widmen. Haben die Personen, mit denen du dich da vergleichst, ein Kind oder mehrere Kinder? Haben Sie pflegebedürftige Eltern, wo Sie sich mit einbringen? Haben Sie eine chronische Krankheit, eine Aufmerksamkeitsschwäche? Also mit dieser Liste an Fragen könnte ich wirklich noch ewig weitermachen. Und ich finde, dass diese Liste sehr schnell deutlich macht, dass einfach unglaublich viele Faktoren daran beteiligt sind, ob jemand mit einer Doktorarbeit schneller oder langsamer vorankommt. Und dazu kommen natürlich dann auch noch die unterschiedlichen Arbeitsstile, also auch innerhalb eines Fachs und jetzt nicht nur, was die fachlichen Unterschiede angeht. Manchmal ist es so, dass Leute schon im ersten Jahr anfangen zu schreiben. Andere sagen, ich mache das komplett im letzten Jahr der Dissertation, der Promotion, da alles zusammenzuschreiben. Manche schreiben zig Versionen von einem Kapitel und andere sagen, ich mache das schon so gut, dass es eigentlich perfekt ist und habe dann noch eine kleine Überarbeitungsschleife. Das heißt, die Frage ist also gar nicht so sehr, ob Vergleichen was Gutes ist oder nicht, sondern die Frage ist eigentlich eher, ob du dich überhaupt vergleichen kannst. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, in vielen Fällen nicht. Außer du willst die berühmten Äpfel mit den Birnen vergleichen, aber auch dann stellt sich die Frage, was für eine Aussagekraft hat so ein Vergleich dann noch? Statt dich zu vergleichen, würde ich dir deshalb eher raten, dich offen auszutauschen mit anderen Promovierenden und dir die Geschichten hinter den angeblichen Fakten anzuhören, also hinter dem, was du angeblich als Fakt ansiehst, und daraus zu lernen, wie sie Sachen anders machen, die vielleicht bei dir noch nicht so gut klappen, wie du es gerne hättest. Aber im Wissen, dass das ihr Weg ist, der kann für dich funktionieren, aber es ist auch völlig okay, wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte. Aber es geht einfach darum, dass du dir von ihnen vielleicht auch nochmal Tipps holst und Anregungen, wie du deine eigene Situation verbessern kannst. Und was dann auch passiert, quasi als Nebeneffekt, ist, dass du eine realistischere Einschätzung davon bekommst, wo zum einen deine Stärken liegen und woran du aber zum anderen auch noch arbeiten kannst. Und das ist einfach ein viel einheitlicheres Bild, als wenn du dich nur punktuell vergleichst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, vergleichen wir uns oft genau an den Punkten, wo wir eben noch nicht so gut sind, so weit sind, so schnell sind, wie wir es gerne hätten. Und wir vergleichen uns nicht in den Bereichen, wo wir vielleicht schneller sind als andere oder wo uns Aufgaben leichter fallen wie anderen. Und das ist was wir viel eher als normal abstempeln. Ja, das ist doch normal, dass das nicht so schwer ist. Ja, es ist normal, dass es nicht so schwer ist, weil es für dich nicht so schwer ist. Für dich ist es normal, aber für die anderen eben nicht unbedingt. Und da möchte ich dir noch einen weiteren Gedanken mitgeben. Der geht in eine ähnliche Richtung, hat aber ein bisschen anderen Fokus. Und zwar ist es so, dass wir meistens ja nur die Erfolge von anderen sehen oder vielleicht wollen wir es auch nicht Erfolge nennen, sondern die Dinge, die geklappt haben. Aber wie oft die Person mit was gescheitert ist, bis sie diesen Erfolg hatte oder bis sie diese Sache hatte, die geklappt hat, das wissen wir nicht. Ich möchte dir ein Beispiel geben, damit es konkreter wird. Nehmen wir mal an, du hast gerade einen interessanten Artikel gelesen, der mit deinem Promotionsthema zu tun hat und den du in einem hochrangigen Journal gelesen hast. Und jetzt bist du neugierig, wer dahinter steckst, googelst die Autorin und dann findest du raus, dass die weniger lange als du promoviert, aber ihre Publikationsliste vielleicht schon eine halbe Seite füllt, während du immer noch auf deinen ersten Eintrag wartest. Und da ist es natürlich ganz normal, wenn dein erster Gedanke erstmal Richtung Vergleich geht und du dir überlegst, wie kann die schon so weit sein, während ich immer noch darum kämpfe, dass ich irgendwie meine erste Publikation unterbringe, was mache ich falsch? Und was ich dir vorher schon anhand dieser langen Frageliste gezeigt hatte, war, dass die Lebensumstände und Promotionsumstände einfach sehr unterschiedlich sind. Also, wie gesagt, vielleicht hat die Autorin Vollstipendium, kann ihre Zeit voll der Promotion widmen und du nicht. Aber darauf will ich jetzt bei diesem Beispiel gar nicht raus, sondern ich will darauf raus, dass du nicht weißt, wie oft diese Person schon vergeblich versucht hat, ihr Paper unterzubringen. Wie oft sie schon vielleicht beim ersten Versuch erstmal abgelehnt worden ist. Wie häufig sie dann ihren Artikel umschreiben musste, bis er endlich akzeptiert wurde. Das sind alles Dinge, die du nicht weißt. Du weißt nicht, wie viel Schweiß und wie viel Tränen vielleicht sogar geflossen sind, bis es zu dieser Publikation kam. Und wieder ist die Konsequenz daraus dieselbe. Es ergibt keinen Sinn, dich zu vergleichen. Und ich fände es schön, wenn dein erster Impuls nicht ist, dass du denkst, wie gut macht diese Person das und wie schlecht schneide ich im Vergleich ab, sondern zum Beispiel eher was in die Richtung, was kann ich von dieser Person lernen? Was macht die vielleicht anders als ich? Was hat sie aller Voraussicht nach getan, um diese Ergebnisse zu erreichen, die nur nach außen sichtbar sind, in Form von ihrer Publikationsliste? Und ich weiß, dass das, was ich hier von dir verlange, keine leichte Aufgabe ist, aber ich glaube, dass der in Anführungszeichen neugierige Blick als Alternative zum Vergleichen wirklich dazu führen kann, dass du dich besser fühlst mit dir und mit deiner Promotion und dass es sich deshalb wirklich lohnt, diesen neugierigen Blick auch immer wieder zu üben. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein Beispiel aus einem anderen Lebensbereich nennen, wo ich selbst mal in die Vergleichsfalle getappt bin und dir mitgeben, was ich daraus gelernt habe. Und es ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, da war ich bei einem Acro-Yoga-Festival auf Lanzarote und da habe ich eine Mexikanerin kennengelernt. Und die hat zum Aufwärmen, also bevor wir dann die Acro-Yoga-Sessions gemacht haben, hat sie immer Handstände gemacht. Und wie du vielleicht weißt, bin ich schon selbst seit Jahren dabei am Handstand üben. Und das klappt leider immer noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Und vor 2 Jahren war das schon ungefähr die gleiche Situation. Und da war ich dann doch etwas neidisch, als ich diese Frau gesehen habe, die scheinbar so mühelos immer die Füße vom Boden gehoben hat und die sind nach oben geschwebt und dann ist sie, zumindest nach meinem Empfinden, so lange im Handstand geblieben, wie sie lustig war. Und das habe ich mir dann 3 Tage angeschaut bei diesem Festival. Und dann habe ich mir schließlich einen Ruck gegeben und ich habe sie gefragt, wie lange sie schon Handstände trainiert. Und weißt du, was sie mir geantwortet hat? Ich nehme an, nicht. Sie hat mir gesagt, seit ich mich entschieden habe, dass es mir ernst damit ist, jeden Tag. Und das war vor 2 Jahren. Das hat sie mir gesagt, dass das vor 2 Jahren war. Also seit 2 Jahren, jeden Tag, hat sie Handstände geübt. Und ich war ihr wirklich sehr dankbar für diese Antwort, weil die einfach auch zeigt, wie viel Arbeit in was steckt, was nach außen hin so locker, leicht und flockig rüberkommt. Ich habe die letzten 2 Jahre nicht jeden Tag trainiert. Zum einen liegt es daran, dass ich nicht die Zeit habe oder sie mir nicht nehmen kann oder will, aber auch einfach, weil es andere Dinge in meinem Leben gibt, die manchmal mehr Priorität haben, als Handstände zu machen. Und auch, weil ich zum Beispiel eine Schulterverletzung hatte und die hat dazu geführt, dass ich zeitweise mal wirklich froh war, dass ich mir alleine, wenn ich mir noch alleine die Jacke anziehen konnte, aber an Handstände war da nicht zu denken. Und für mich hat das damals, als ich diese Mexikanerin gefragt habe, wie lange sie schon trainiert, das hat für mich das relativiert, zu wissen, dass sie da wirklich so konstant dran arbeitet. Und ich habe mich danach besser gefühlt, einfach weil ich wusste, wie viel Arbeit auch drinsteckt. Und jetzt nochmal eine Frage zum Schluss, die du dir stellen kannst, wenn du dich gerade mal wieder vergleichst. Und zwar ist die Frage, was war dein letzter Erfolg in diesem Bereich, in dem du dich gerade verglichen hast? Was dann passiert, wenn du dir diese Frage stellst und eine Antwort darauf suchst in deinem Gehirn? Dann bringst du den Fokus weg von der anderen Person und du bringst ihn hin zu dir selbst, aber nicht zu den Bereichen, wo du sagst, da habe ich vielleicht, oder wo du denkst, da hast du noch Defizite, sondern hin zu den Bereichen, wo du dir selbst auf die Schulter klopfen kannst und dich anerkennen kannst für deine Leistung und für das, was du erreicht hast. Und wenn ich mir diese Frage jetzt zum Beispiel stelle, was war mein letzter Erfolg in dem Bereich, dann kann ich ganz stolz sagen, gestern habe ich Handstände trainiert, ich habe es geschafft, einen 20-sekündigen Handstand zu machen, ohne die Wand zu berühren, war zwar ein bisschen Banana-Shape, aber da sehe ich da großzügig drüber weg, trotzdem ist es ein Erfolg für mich und wenn ich dann an diesen Erfolg denke, dann bin ich stolz, dann freue ich mich und dann brauche ich nicht mehr voller Neid auf andere Personen zu schielen, die besser Handstände machen können als ich. Also, nimm dir zum Abschluss diese Frage mit und stell sie dir, wenn du dich das nächste Mal vergleichst, was war dein letzter Erfolg? Und dann widme dich wieder deiner Arbeit, deinen Baustellen, schau, dass du da vorankommst, damit du mir dann auf die Frage, promovierst du schon oder vergleichst du dich noch, so lautet der Titel dieser Episode, eine klare Antwort geben kannst und damit dann einfach deine Energie ab jetzt nicht mehr ins Vergleichen fließt, sondern in deine Promotion. Das war es von mir für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ohne Vergleiche mit anderen und freudiges Promovieren. Deine Marlies.